Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Für das Volk Israel ist es ein historischer Augenblick. Mit der Durchquerung des Jordans in der Nähe der Stadt Jericho soll endlich die Eroberung des Landes Kanaan beginnen. Die Väter- und Großvätergeneration hatte sich geweigert, dieses riskante Wagnis einzugehen. Ihre Angst vor den scheinbar übermächtigen Völkern in Kanaan war größer gewesen als ihr Gottvertrauen. Die nachgewachsene Generation der Israeliten dagegen macht sich unter der Führung von Josua nun auf den Weg in das verheißene Land. Mehr dazu in dieser Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen dazu. Als das Volk Israel den Jordan durchquerte, muss dieses Ereignis ähnlich spektakulär gewesen sein wie der Durchzug durchs Schilfmeer rund 40 Jahre zuvor. Das Buch Josua beschreibt eindrücklich, wie sich der Jordan, der zu dieser Zeit gerade Hochwasser führte, oberhalb der betreffenden Stelle aufstaute. So, als ob dort jemand einen riesigen Wall aufgebaut hätte. Das Wasser unterhalb dieser Stelle floss weiter in Richtung Totes Meer, so dass die Israeliten trockenen Fußes auf die andere Seite des Jordans gelangen konnten. Während dieser ganzen Aktion, die sicher viele Stunden dauerte, blieben die Priester der Israeliten mit der Bundeslade mitten im Flussbett stehen, so dass für alle deutlich wurde, Gott ist derjenige, der die Wassermassen aufhält. Auf der Westseite des Jordans angekommen, wurde Josua von Gott aufgefordert, ein Denkmal aufzurichten. Dazu sollten 12 Männer aus den 12 Stämmen Israels 12 Steine aus dem Flussbett ausheben und sie zunächst in das Lager bringen, in dem die Israeliten die nächste Nacht verbringen sollten. Diese Anweisung Gottes scheint Josua auf die Idee gebracht zu haben, außerdem ein zweites Denkmal mitten im Jordan zu errichten. Denn 12 weitere Steine, die vermutlich nur bei Niedrigwasser zu sehen waren, ließ er mitten im Jordan aufrichten, als Zeichen dafür, dass die Israeliten an dieser Stelle trockenen Fußes von der einen auf die andere Seite gekommen waren. Von diesem zweiten Denkmal war bereits am Ende der letzten Sendung die Rede. Im Josua-Buch, Kapitel 4, wird ab Vers 10 berichtet, die Priester aber, die die Lade trugen, standen mitten im Jordan, bis alles ausgerichtet war, was der Herr dem Josua geboten hatte, dem Volk zu sagen, genau wie Mose dem Josua geboten hatte. Und das Volk ging eilends hinüber. Als nun das Volk ganz hinübergegangen war, da ging die Lade des Herrn auch hinüber und die Priester vor dem Volk her. Und die Rubeniter und Gaditer und der halbe Stamm Manasse gingen gerüstet vor den Israeliten her, wie Mose zu ihnen geredet hatte. An 40.000 zum Krieg gerüstete Männer gingen vor dem Herrn her zum Kampf ins Jordantal von Jericho. An diesem Tag machte der Herr den Josua groß vor ganz Israel, und sie fürchteten ihn, wie sie Mose gefürchtet hatten sein Leben lang. Und der Herr sprach zu Josua, gebiete den Priestern, die die Lade mit dem Gesetz tragen, dass sie aus dem Jordan heraufsteigen. Da gebot Josua den Priestern, steigt herauf aus dem Jordan. Soweit die Verse 10 bis 17. Beim Lesen dieses Abschnitts bekommt man den Eindruck, dass die israelitischen Priester die Bundeslade bereits ans andere Ufer gebracht haben. Und dann sagt Josua plötzlich in Vers 17 zu den Priestern, steigt herauf aus dem Jordan. Das ist für den Bibelleser von heute tatsächlich ein wenig verwirrend. Aber was in Vers 11 nur kurz angedeutet wurde, soll nun im folgenden Abschnitt ausführlicher geschildert werden. Unter anderem geht es dann auch um die Errichtung des ersten von Gott gewünschten Denkmals am Ufer des Jordans in Gilgal. Ab Vers 18 wird berichtet, und als die Priester, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, aus dem Jordan heraufstiegen und mit ihren Fußsohlen aufs Trockene traten, kam das Wasser des Jordans wieder an seine Stätte und floss wie vorher über alle seine Ufer. Es war aber der 10. Tag des 1. Monats, als das Volk aus dem Jordan heraufstieg, und sie lagerten sich in Gilgal, östlich der Stadt Jericho. und die 12 Steine, die sie aus dem Jordan genommen hatten, richtete Josua auf in Gilgal und sprach zu Israel: Wenn eure Kinder später einmal ihre Väter fragen, was bedeuten diese Steine, so sollt ihr ihnen kundtun und sagen: Israel ging auf trockenem Boden durch den Jordan, als der Herr, euer Gott, den Jordan vor euch austrocknete, bis ihr hinübergegangen wart, wie der Herr, euer Gott, am Schilfmeer getan hatte, dass er vor uns austrocknete, bis wir hindurchgegangen waren, damit alle Völker auf Erden die Hand des Herrn erkennen, wie mächtig sie ist, und den Herrn, euren Gott, fürchten alle Zeit. Soweit die Verse 18 bis 24. Wie bereits mehrfach in den 5 Büchern Mose, so stoßen wir auch hier im Josua-Buch auf die Anweisung, dass sich spätere Generationen an die großen Taten Gottes erinnern können sollen. Das Denkmal, in diesem Fall bestehend aus 12 Steinen, reicht jedoch nicht aus, um die Erinnerung an die Ankunft im verheißenen Land wachzuhalten. Das Denkmal dient dabei im Grunde nur als eine Art Merkzeichen. Wenn eure Kinder später einmal ihre Väter fragen, was bedeuten diese Steine, so heißt es in Vers 21, so sollt ihr ihnen kundtun. Das heißt, dann ist die Elterngeneration gefragt, ihren Kindern Antworten zu geben, die ihrem Alter angemessen sind. Und wenn weitere Rückfragen kommen, sich gegebenenfalls auch Löcher in den Bauch fragen zu lassen. Den Glauben an die eigenen Kinder weitergeben, auch an die Enkelkinder, an Nichten oder Neffen oder an Kinder, die den Kindergottesdienst oder die Jungschar besuchen, was gibt es Schöneres? Auch wenn es zuweilen ganz schön anstrengend werden kann. Aber vor dieser Aufgabe sollten wir uns nicht drücken. Denn wenn wir Kindern biblische Geschichten erzählen und auch darüber berichten, wie Gott in unserem Leben wirkt, dann wird das ganz sicher einen guten Einfluss auf das weitere Leben der Kinder haben. Das Denkmal aus 12 Steinen, das Josua nach dem Betreten des Landes Kanaan aufstellen ließ, sollte aber natürlich nicht nur das Interesse von kleinen Kindern, sondern auch von halbwüchsigen und erwachsenen Kindern wecken. Natürlich auch von fremden Leuten. Deshalb heißt es in Vers 24, damit alle Völker auf Erden die Hand des Herrn erkennen, wie mächtig sie ist. Mit dieser Absicht ist der Wunsch verbunden, dass sich Menschen aus allen Völkern dem Gott der Israeliten zuwenden, weil er ein mächtiger Gott ist, aber auch ein barmherziger Gott, der sich um die Belange derer kümmert, die ihn lieben und achten. Wir erreichen das 5. Kapitel des Buches Josua, und hier ist sowohl von den Kanaanitern die Rede, als auch von den Amoritern. Amoriter ist hier offenbar eine Sammelbezeichnung für die Bewohner des Berglandes, während mit den Kanaanitern die Bewohner der Küstenebene gemeint sind. Grundsätzlich sind aber ohnehin beide Volksgruppen miteinander verwandt. Denn die Amoriter stammen ebenfalls von Kanaan ab, dem Sohn Hams, und Ham wiederum, Sie erinnern sich vielleicht, ist einer der 3 Söhne Noahs. Im 1. Vers von Kapitel 5 wird berichtet, als nun alle Könige der Amoriter, die jenseits des Jordans nach Westen zu wohnten, und alle Könige der Kanaaniter am Meer hörten, wie der Herr das Wasser des Jordans ausgetrocknet hatte vor den Israeliten, bis sie hinübergegangen waren, da verzagte ihr Herz, und es wagte keiner mehr zu atmen vor Israel. Tja, atemloses Entsetzen bei den Amoritern und Kanaanitern. Denn gerade während der Zeit, als der Jordan Hochwasser führte, hatte wohl keiner damit gerechnet, dass die Israeliten diesen Grenzfluss überqueren könnten. Vielleicht hatten die Amoriter und Kanaaniter gerade mal den Entschluss gefasst, bei Gelegenheit einen Plan zu schmieden, wie man sich das Volk Israel vom Hals halten könnte, wenn sie es denn jemals wagen sollten, den Jordan zu überwinden. Doch ehe sie sich's versahen, waren die Israeliten da, und die Bedrohung durch sie wurde durchaus ernst genommen. Die Israeliten allerdings ließen sich ungewöhnlich viel Zeit, nachdem sie im verheißenen Land angekommen waren. Statt mit irgendwelchen kriegerischen Aktionen zu beginnen, standen erstmal 2 gottesdienstliche Handlungen im Mittelpunkt. Die Israeliten der nachgewachsenen Generation sollten sich als Bundesvolk Gottes aufs Neue ihrem Herrn übereignen. In den Versen 2 bis 5 wird berichtet: Zu dieser Zeit sprach der Herr zu Josua: Mache dir steinerne Messer und beschneide die Israeliten wie schon früher. Da machte sich Josua steinerne Messer und beschnitt die Israeliten auf dem Hügel der Vorhäute. Und das ist der Grund, warum Josua sie beschnitten hat. Das ganze Volk, das aus Ägypten gezogen war, die Männer, alle Kriegsleute, waren unterwegs in der Wüste gestorben, als sie aus Ägypten zogen. Und das ganze Volk, das auszog, war beschnitten gewesen. Aber das ganze Volk, das unterwegs in der Wüste geboren war, als sie aus Ägypten zogen, das war nicht beschnitten. Die Beschneidung der männlichen Israeliten war eigentlich seit Abrahams Zeiten das äußere Zeichen für den Bund, den Gott mit den Israeliten geschlossen hatte. Doch während der 40-jährigen Wüstenwanderung und wahrscheinlich auch einige Zeit davor schon in Ägypten wurde dieser von Gott angeordnete Brauch vernachlässigt. Weiter ab Vers 6. Denn die Israeliten wanderten 40 Jahre in der Wüste, bis es mit dem ganzen Volk, den Kriegsmännern, die aus Ägypten gezogen waren, zu Ende gegangen war, weil sie der Stimme des Herrn nicht gehorcht hatten. Wie denn der Herr ihnen geschworen hatte, sie sollten das Land nicht sehen, das der Herr, wie er ihren Vätern geschworen hatte, uns geben wollte, ein Land, darin Milch und Honig fließt. Ihre Söhne, die er an ihrer Statt hatte aufwachsen lassen, beschnitt Josua, denn sie waren noch unbeschnitten und unterwegs nicht beschnitten worden. Und als das ganze Volk beschnitten war, blieben sie an ihrem Ort im Lager, bis sie genesen waren. Und der Herr sprach zu Josua: Heute habe ich die Schande Ägyptens von euch abgewälzt, und diese Stätte wurde Gilgal genannt bis auf diesen Tag. Das Beschnitten bzw. Unbeschnittensein galt als ein wichtiges Merkmal, das die Gläubigen von den Ungläubigen unterschied. Außerdem sollte durch die Beschneidung der Israeliten, die zur nachgewachsenen Generation gehörten, die Zeit der Sklaverei in Ägypten endgültig abgeschlossen werden. Das Land Kanaan sollte ihr Besitz werden. Und durch die Beschneidung sollten sie deutlich machen, dass sie sich an den Bund Gottes tatsächlich gebunden fühlten. Die Beschneidung hat aber auch noch eine andere, eine symbolische Bedeutung. Vielleicht erinnern Sie sich an die Prophezeiung aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 30. Dort wird Mose mit den Worten zitiert: Und der Herr dein Gott wird dein Herz beschneiden und das Herz deiner Nachkommen, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Hier ist also von einem beschnittenen Herzen die Rede und an anderer Stelle auch von beschnittenen bzw. unbeschnittenen Ohren. Gemeint ist damit, dass auch das Herz eines Menschen und seine Ohren Gott im geistlichen Sinne unterstellt werden sollen, damit sich dieser Mensch aus ganzem Herzen Gott hingibt und auf seine Weisungen hört. Zurück zu dem Bericht im Josua-Buch Kapitel 5. Am Ende von Vers 9 wird noch erwähnt, dass der Ort, an dem die Israeliten ihr Lager aufgeschlagen haben und an dem die Beschneidungszeremonie stattfand, Gilgal genannt wurde. Das scheint von dem hebräischen Wort für wälzen abgeleitet zu sein. Und am Anfang von Vers 9 heißt es ja: Und der Herr sprach zu Josua: Heute habe ich die Schande Ägyptens von euch abgewälzt. Vers 10. Und als die Israeliten in Gilgal das Lager aufgeschlagen hatten, hielten sie Passa am 14. Tage des Monats am Abend im Jordantal von Jericho. Es war Frühling, die Zeit der Aussaat, als Josua an den männlichen Israeliten die Beschneidung vollzog und als dann auch das Passafest gefeiert wurde. Ohne die Beschneidung wären die betreffenden Männer auch gar nicht berechtigt gewesen, am Passafest teilzunehmen. Übrigens war das wohl erst das dritte Passa, das überhaupt begangen wurde. Das erste Passa fand noch in Ägypten statt, und zwar in der Nacht der Befreiung aus der Sklaverei. Das war sozusagen das Original-Passa. Erst danach wurde das Passa als Erinnerungsfest gefeiert. und zwar einmal am Berg Sinai, kurz bevor das Volk dort sein Lager abbrach und sich nach Kanaan aufmachte. Und dann eben, wie in Josua 5 geschildert wird, nachdem das Volk das verheißene Land erreicht hat. Das heißt, auch das Passafest wurde jahrzehntelang nicht gefeiert, ähnlich wie die Beschneidung nicht durchgeführt wurde. Betroffen davon waren im Wesentlichen jene Jahre, in denen das Volk als Strafe für seinen Ungehorsam wie ein Nomadenvolk in der Wüste umherziehen musste. Wie vorhin schon angedeutet, bevor die Israeliten nun im Land Kanaan zum ersten Mal wieder das Passafest feiern und dann das verheißene Land in Besitz nehmen konnten, muss die nachgewachsene Generation der männlichen Israeliten die Beschneidung über sich ergehen lassen. Sie ist das äußere Zeichen für den Bund, den Gott mit den Israeliten geschlossen hat, und symbolisiert die Bereitschaft, sich ganz der Herrschaft Gottes zu unterstellen. Das erinnert mich an einen Vers aus dem Galaterbrief, in dem es darum geht, dass der natürliche Mensch, der sozusagen unbeschnitten ist an seinem Herzen und seinen Ohren, nichts vollbringen kann, was Gott gefällt. Der Apostel Paulus schreibt: Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch, die sind gegeneinander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Zurück zu dem Bericht über das Passafest, das die Israeliten feierten. Hören Sie dazu aus Josua 5, die Verse 11 und 12. Und die Israeliten aßen vom Getreide des Landes am Tag nach dem Passa, nämlich ungesäuertes Brot und geröstete Körner. An eben diesem Tage hörte das Manna auf, weil sie jetzt vom Getreide des Landes aßen, so dass Israel vom nächsten Tag an kein Manna mehr hatte. Sie aßen schon von der Ernte des Landes Kanaan in diesem Jahr. Von nun an waren die Israeliten also nicht mehr auf das Manna angewiesen, das während der Wüstenwanderung ihr Überleben sicherte, sondern sie konnten sich von den Erzeugnissen jenes Landes ernähren, das Gott ihnen schon vor vielen Generationen versprochen hatte und das sie nun für sich einnehmen sollten. Ein kleines Detail am Rande: Da das Passafest im Frühjahr gefeiert wurde, um die Zeit der Aussaat und des Frühregens, muss es sich bei dem erwähnten Getreide des Landes wohl um Getreide handeln, das Monate zuvor von den Einwohnern Kanaans geerntet wurde. Sprich, um Getreide, das die Israeliten von ihnen erbeutet hatten. Die folgenden Verse, die den Schluss des Kapitels bilden, berichten über eine recht merkwürdige Begebenheit. Josua scheint allein zu sein. Möglicherweise hat er sich von Gilgal aufgemacht in Richtung Jericho, um zu überlegen, wie man diese gut gesicherte Stadt einnehmen könnte. Ab Vers 13 wird geschildert: Und es begab sich, als Josua bei Jericho war, dass er seine Augen aufhob und gewahr wurde, dass ein Mann ihm gegenüberstand und ein bloßes Schwert in seiner Hand hatte. Und Josua ging zu ihm und sprach zu ihm: Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Er sprach: Nein, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn und bin jetzt gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde nieder, betete an und sprach zu ihm: Was sagt mein Herr seinem Knecht? Und der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Josua: Zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn die Stätte, darauf du stehst, ist heilig. Und so tat Josua. Kurz vor dieser seltsamen Begegnung hat Josua zusammen mit den anderen Israeliten auf dreierlei Weise erlebt, wie Gott zu seinen Verheißungen steht. Durch die Beschneidung wurde die neu herangewachsene Generation in den Bund mit Gott hineingenommen. Die Feier des Passafestes erinnerte die Israeliten daran, dass Gott seinem Volk beisteht, während die Feinde sich vor ihm fürchten müssen, wie damals die Ägypter, deren Erstgeburten getötet wurden, um den Israeliten die Flucht aus Ägypten zu ermöglichen. Ebenso eine wichtige Erfahrung muss es für die Israeliten gewesen sein, zum ersten Mal etwas von dem Getreide zu essen, das im verheißenen Land Kanaan herangewachsen ist. Und nun begegnet Josua also diesem bewaffneten Mann, der von sich behauptet, das Heer des Herrn, also die Streitmacht Gottes, zu befehligen. Und dieser Mann sagt zu Josua: Zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn die Stätte, darauf du stehst, ist heilig. Diese Aufforderung klingt fast genauso wie die Aufforderung, die Mose bei seiner Berufung am brennenden Dornbusch erhielt. Damals sprach Gott zu Mose: Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und in der Tat ist das, was Josua erlebt, auch so eine Art Berufung. Denn wie Kapitel 6 noch zeigen wird, eröffnet der Mann mit dem gezückten Schwert nach dem Fest der Israeliten den Kampf der Israeliten gegen ihre Feinde. Josua soll sie dabei anführen. Das ist seine Aufgabe, die er nur im völligen Vertrauen auf Gott meistern kann. Denn das Heer des Herrn, wie es in den gerade vorgelesenen Versen bezeichnet wird, also die Kämpfer aus dem Volk Israel, werden letztlich nicht von Josua befehligt, sondern von Gott, der hier eine engelsgleiche Gestalt schickt, die ihm Mut machen soll. Bereits im nächsten Kapitel werden wir mitbekommen, was es heißen kann, sich statt auf die Stärke des eigenen Heeres auf Gott verlassen zu müssen. Denn die Israeliten werden aufgefordert, etwas zu tun, was zunächst wirklich unsinnig erscheint. An 7 Tagen hintereinander soll das Volk die Stadt Jericho umrunden, um sie dadurch zu Fall zu bringen. Ich stelle mir vor, wie sich jemand am 6. Tag an Josua wendet und ihn fragt: Sag mal, Hand aufs Herz, kommt dir das nicht ziemlich unsinnig vor, was ihr da macht? Bestimmt würde Josua antworten: Doch, doch, im Prinzip kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das irgendeinen Sinn ergibt. Daraufhin würde der andere nachhaken: Wie bitte? Du bist doch hier der Befehlshaber, du musst doch wissen, was das Ganze soll. Wahrscheinlich würde Josua dann antworten: Irrtum. Ich bin auch nur jemand, der Befehle entgegennimmt, und zwar von jemandem, der über mir steht, von Gott. Dass Josua damit vollkommen einverstanden ist, nämlich dass Gott über ihm steht, zeigt er diesem geheimnisvollen Fürsten über das Heer des Herrn, diesem Mann mit dem gezückten Schwert, der wohl letztlich Gott selbst verkörpert, und zwar indem Josua, Vers 14, auf sein Angesicht niederfällt und ihn anbetet. Die Eroberung Jerichos ist Gottes Sache und Josua ein Werkzeug in Gottes Hand. Wie schon angedeutet, in der nächsten Sendung aus der Reihe Durch die Bibel geht es um die bekannte Geschichte von der Eroberung Jerichos durch die Israeliten. Posaunenklänge und Kriegsgeschrei sollen dazu beigetragen haben, die Stadtmauern zum Einsturz zu bringen. Und während manche Wissenschaftler diese Geschichte für durchaus glaubwürdig halten, betrachten andere sie als Legende. Nun ja, Josua hätte wahrscheinlich auch nur hilflos mit den Achseln gezuckt, wenn man ihn nach dem 6. Tag der angeordneten Stadtumrundung nach den Erfolgsaussichten für die Israeliten gefragt hätte. Aber am 7. Tag passierte eben das Unmögliche. Ich hoffe, Sie können es ermöglichen, die nächste Folge der Sendereihe Durch die Bibel wieder einzuschalten. Bis dahin auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.